Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Es ist der 26. Juli 1974. Ein wunderschöner Sommertag in Provincetown, Massachusetts. Die kleine Küstenstadt liegt direkt am Rande des Cape Cod Seashores. Ein Nationalpark, der sich über 60 Kilometer entlang unberührter Sandstrände, Salzwiesen und wilden Cranberry-Mooren erstreckt. Wander- und Radwege schlängeln sich durch ein Mosaik aus Teichen, Dünen, Hochlandwäldern und geben immer wieder den Blick frei auf Leuchttürme, endlose Küstenlandschaften und das weite Meer.
An diesem Freitag im Juli 1974 ist die 12-jährige Leslie mit ihren Eltern in den Dünen von Provincetown unterwegs. Die Familie hat den Tag gemeinsam mit Freunden in einer Strandhütte verbracht. Bevor es dunkel wird, wollen die drei wieder zurück zu Hause sein. In der Strandhütte gibt es auch zwei Hunde. Und zu Leslies großer Freude begleiten die beiden Vierbeiner die Familie sogar ein Stück auf dem Weg zurück durch die Dünen.
Leslie ist glücklich, was auch nicht schwer ist an einem Ort, der sich so sehr nach Frieden, Ruhe und Erholung anfühlt. Sie liebt den salzigen Duft des Meeres und das Geräusch der Wellen, die sanft am Ufer branden. Sie liebt es auch, wie der Sand leise unter ihren Sohlen knirscht, während sie mit ihrer Mutter und ihrem Vater den kurvigen Pfad entlangläuft.
Umso größer ist der Schreck, als einer der beiden Hunde plötzlich anfängt zu bellen und in den Pinienhain verschwindet, der in der Nähe der Dünen wächst. Ohne lange zu überlegen, läuft Leslie ihm nach. Irgendwas muss der Hund in dem kleinen Wäldchen ja gewittert haben. Und Leslie sieht kurz darauf auch, was es ist. Sie starrt auf den Körper, der reglos zwischen den Pinienbäumen liegt. Zuerst denkt Leslie, es handelt sich um ein totes Reh. Doch dann erkennt sie die zwei menschlichen Beine und ihr Blick wandert den Körper hinauf Richtung Kopf.
Den Tonfall, in dem Leslie nach ihren Eltern ruft, wird ihre Mutter in ihrem Leben nicht wieder vergessen. Es ist ein Tonfall, den sie so noch nie bei ihrer Tochter gehört hat. In Leslies Stimme schwingt echtes, bodenloses Grauen mit, als sie auf die Leiche starrt, die bäuchlings auf dem Boden liegt. Ohne Hände, der Schädel zertrümmert, der zersetzte Körper von Insekten befallen.
Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch, hallo.
Und bevor wir in die Folge reinstarten, wollte ich wirklich nochmal ein riesiges Dankeschön sagen an alle, die, wir haben ja jetzt, glaube ich, vorletzte Folge darüber gequatscht, dass ich ja jetzt neuerdings Twitch mache und dass echt so viele rübergekommen sind auf Twitch und auch so aktiv im Chat sind. Ich freue mich ehrlich gesagt auch, weil heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, ich jetzt nach dem Urlaub endlich auch wieder zum Streamen komme. Ich freue mich schon fast mehr über das Streamen als über den Urlaub selbst.
Ich dachte, du wolltest gerade sagen, du freust dich mehr über den Stream als über den Podcast. Dann hätte es hier Ärger gegeben, nicht nur von mir, glaube ich.
Und deswegen wollte ich auf jeden Fall nochmal wirklich ein riesiges Dankeschön sagen. Wir packen den Link zu Twitch auf jeden Fall generell jetzt in die Shownotes rein, weil ja auch manche von euch gesagt haben, so, wann sagt er denn endlich den Namen? So, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle, die vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir starten rein.
Nein, schon wieder. Patrick, so geht das nicht. Okay. Falls jemand das Ende der Folge, in der wir darüber gesprochen haben, nicht gehört hat, sag doch noch einmal kurz, wie heißt du auf Twitch und was spielst du da? So viel Zeit muss sein.
Okay. Twitch-Name The Patrick. Patrick mit AE geschrieben. Ihr wisst warum. Falco und Anne, die beiden ziehen mich immer ein bisschen damit auf.
Nein, wir nennen dich liebevoll so. wieder falsch erzählt. Alles falsch.
Dass mein Name so komisch ausgesprochen wird. Nein, aber genau. The Patrick auf Twitch. Und was spielen wir? Gefühlt alles, worauf wir im Endeffekt Bock haben. Wir quatschen ja auch super viel über den Podcast selbst. Ja auch die letzten Paranormalfolgen haben wir auch recht viel behandelt. Entsprechend spielen wir auch gerne mal Horrorgames da. Phasmophobia haben wir auch schon öfter mal hier angesprochen. Im Endeffekt freue ich mich auch einfach mit euch in den Austausch zu kommen, was ihr generell so macht, was ihr zum Beispiel zockt, was euch generell bedrückt, was ihr an Vorschläge habt. Ich habe auch schon Fallvorschläge bekommen über Twitch von euch. Genau, ich denke, das ist eine ganz gute Zusammenfassung.
Ja, und ich freue mich auch, dass wir heute wieder face-to-face hier zusammen aufnehmen und nicht über die Distanz, weil du ja im Urlaub warst. Deswegen würde ich sagen, starten wir in die heutige Folge rein. Wir haben einen kleinen Gast während der Aufnahme. Ich hoffe, der macht sich nicht bemerkbar. Vielleicht zeigen wir ja heute in der Instagram-Story, wenn die Folge online kommt, welcher kleine Gast damit gemeint ist. Mal schauen. Aber lasst uns jetzt wirklich mit der heutigen Folge starten. Sowohl in den USA als auch in Deutschland ist der Sommer 1974 geprägt von politischen Umbrüchen und auch gesellschaftlichen Veränderungen. Als Leslie am 26. Juli die Leiche findet, da steuert die Watergate-Affäre im Weißen Haus gerade ihrem Höhepunkt zu. Die amerikanische Regierung muss sich für diverse Missbräuche von Regierungsvollmachten rechtfertigen, wie es später offiziell heißen wird. Und der amtierende US-Präsident Richard Nixon, der steht kurz vor einem Amtsenthebungsverfahren.
Aus einer Vertrauenskrise gegenüber der Politik wird eine Verfassungskrise. 2 Wochen nach dem Fund der Leiche tritt Nixon als bisher einziger Präsident in der US-amerikanischen Geschichte von seinem Amt zurück. In Deutschland beherrscht währenddessen vor allem ein Thema die Schlagzeilen. Die Bundesrepublik hat Anfang Juli 1974 die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen und die gesamte Nation befindet sich noch immer in Feierlaune. Und das, während der Kalte Krieg zwischen Ost und West in vollem Gange ist.
Die DDR feiert in diesem Sommer ihr 25-jähriges Bestehen und in der Bundesrepublik, da übernimmt Helmut Schmidt das Kanzleramt, nachdem sein Vorgänger Willy Brandt zurücktreten musste, da sein persönlicher Referent als Agent für die Staatssicherheit der DDR enttarnt worden war. Gleichzeitig formiert sich in Westdeutschland die zweite Frauenbewegung, bei der Themen wie Gleichberechtigung, Recht auf Abtreibung und Selbstbestimmung im Zentrum stehen.
Auch in den USA ist gesellschaftlich viel im Wandel. Die Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre konnte auf vielen Ebenen der Gesellschaft zwar schon Fortschritte bewirken, doch gerade was den Kampf gegen Rassismus oder die Rechte der LGBTQ+-Community angeht, gibt es noch einiges zu tun. Provincetown ist in dieser Hinsicht ein ganz besonderer Ort. Denn hier leben die unterschiedlichsten Menschen friedlich zusammen, egal mit welchem Geschlecht sie sich identifizieren, woher sie kommen oder wen sie lieben.
Künstlerinnen und Künstler leben Tür an Tür mit alteingesessenen Fischerfamilien. Und wer einfach mal ein bisschen verrückt sein möchte, der kann das hier auch. All diese bunten, diversen Realitäten existieren gemeinsam an diesem Ort, der schon aufgrund seiner Lage nicht paradiesischer sein könnte. Denn Provincetown liegt direkt an der Spitze einer Halbinsel namens Cape Cod, die sich wie ein langer Arm mitten in den Atlantischen Ozean hineinstreckt. Nicht ohne Grund kommen jeden Sommer zehntausende Urlauber hierher.
Um das nochmal kurz deutlich zu machen, wir reden hier über wirklich, wirklich viele Menschen. Normalerweise leben in Provincetown das Jahr über um die 3000 Leute. Im Sommer aber wächst die Einwohnerzahl durch die ganzen Touris auf etwa 100.000, also mehr als das 30-fache. All diese Menschen kommen nicht nur wegen der schönen Strände, sondern auch um das Klima vor Ort, die gastfreundliche Kultur und den Kunstgeist zu erleben.
Doch das ändert sich, als in den Dünen des Nationalparks plötzlich eine namenlose Frauenleiche auftaucht, die schon mehrere Tage, ja bis vielleicht sogar Wochen, unbemerkt dort gelegen haben muss. Die Gewissheit, dass der Mörder vermutlich noch frei herumläuft, der verändert das Lebensgefühl in der Kleinstadt mit einem Schlag. Türen, die früher nie abgeschlossen wurden, die werden jetzt bei Anbruch der Dunkelheit verriegelt.
Werbung.
Wir alle brauchen ja mal kurze Momente am Tag zum Durchatmen. Mal ein bisschen runterkommen, wenn es die Zeit zulässt.
Mir hilft zum Beispiel sehr, wenn ich den Tag direkt entspannt starten kann und nicht sofort aus dem Bett aufspringen und aus dem Haus muss. Und in meiner optimalen, ich nenne es mal Self-Care-Routine, fängt mein Tag erstmal mit einem Frühstück und einem Grüntee oder Cappuccino an. Mir helfen feste Routinen auf jeden Fall, das auch wirklich durchzuziehen. Ich fühle mich dann einfach besser.
Ja, und apropos besser fühlen, da passt unser heutiger Partner Glow25 sehr gut rein. Die haben nämlich das Glow25 Kollagen Plus Pulver entwickelt. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Zink, Vitamin C und Biotin, das sich ganz natürlich in eure Alltagsroutine integrieren lässt. Es dauert normalerweise eine ganze Weile, so um die 90 Tage, bis sich eine Routine so richtig etabliert hat. Da geht's natürlich direkt leichter, wenn ihr etwas in eine bereits bestehende Gewohnheit integriert.
Und da kommt mein Frühstück wieder ins Spiel, denn ihr könnt täglich ungefähr 2 Esslöffel des Glow 25 Kollagen Plus Pulvers in euren Kaffee rühren oder euren Tee oder Smoothie oder eure Frühstücksbowl. Irgendwas davon konsumiert ihr doch bestimmt über den Tag, oder? Und das ist halt so einfach, weil das Pulver nach nichts schmeckt, nach nichts riecht und auch nicht klumpt, wenn ihr das einrührt.
Einfacher geht's quasi kaum, eine neue Routine zu entwickeln. Jeder legt den Fokus ja auf unterschiedliche Themen und wir stellen euch gern verschiedene Produkte vor, die euch helfen könnten, eure Routine optimal zu ergänzen. In diesem Fall eben mit wertvollen Mikronährstoffen. Denn ab Mitte 20 lässt die körpereigene Kollagenproduktion nach. Kollagen ist ein wichtiges Strukturprotein im Körper und zum Beispiel für ein starkes Bindegewebe oder feste Nägel verantwortlich.
Also, wenn ihr das Kollagen Plus Pulver von Glow 25 einfach mal ausprobieren wollt, dann schaut euch doch gerne mal im Shop von Glow 25 um und nutzt unbedingt unseren Rabattcode SCHWARZEAKTE. Alles klein und zusammengeschrieben. Damit spart ihr nämlich 20% auf eure Bestellung ab 29 Euro.
Unseren Code SCHWARZEAKTE und den Link zum Shop findet ihr natürlich auch nochmal über unsere Shownotes, dem Beschreibungstext hier zur Folge. Vielen Dank an Glow 25 für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Niemand weiß, wer diese Frau ist. Doch schon beim ersten Blick auf die Leiche ist klar, dass sie auf eine sehr brutale Weise getötet wurde. Bei der Autopsie stellt man fest, dass die Frau durch einen heftigen Schlag gegen den Schädel gestorben ist. Die linke Seite ihres Schädels ist komplett zertrümmert und ihr Kopf wurde fast vollständig vom Körper abgetrennt. Außerdem fehlen beide Hände. Man geht anhand des Verwesungszustands davon aus, dass die Tat zum Zeitpunkt der Entdeckung etwa 10 Tage bis 3 Wochen zurückliegen muss.
Die Frau liegt vollkommen nackt auf einem Strandtuch, den Kopf auf eine gefaltete Jeans gebettet. Es sieht aus, als hätte sie sich das Strandtuch mit jemandem geteilt und als habe sie vielleicht sogar geschlafen, als sie ermordet wurde. An der Leiche sind keinerlei Abwehr- oder Kampfspuren zu erkennen. Wer auch immer da neben ihr gelegen hat, der könnte also ihr Mörder sein.
Ihr Mörder hat die Frau aber nicht nur erschlagen, sondern auch erwürgt und womöglich auch sexuell missbraucht. Der Täter hat sogar versucht, ihr einige Zähne zu entfernen. Vielleicht, weil die Tote Zahnkronen im Wert von etwa $10.000 im Mund trägt und er sich daran bereichern wollte. $10.000 damals sind heute mit Inflation knapp 60.000 Euro wert. Oder aber der Mörder hat versucht, ihre Zähne zu entfernen, um die Identifizierung der Toten für die Polizei so schwierig wie nur möglich zu machen.
Er spricht tatsächlich einiges dafür, dass der Mörder genau gewusst hat, was er da tut. Denn auch die Tatsache, dass er der Frau nach dem Mord die Hände abgetrennt hat, lässt sich als Versuch deuten, die Identifizierung der Toten zu erschweren. Es ist ja kein Geheimnis, dass man einen Menschen anhand seiner Fingerabdrücke oder seines Gebisses identifizieren kann. Natürlich geht das auch anhand seiner DNA. Doch in den 70er Jahren ist DNA bei Ermittlungsarbeiten noch ein Fremdwort. Die fortschrittlichsten forensischen Methoden sind damals Blutgruppenbestimmung, Fotografien und eben Fingerabdrücke.
Vielleicht reicht ja aber auch schon eine Beschreibung und eine Zeichnung aus, um die Frau zu identifizieren. Gut möglich, dass jemand sie im kleinen Provincetown erkennt, zumindest wenn sie von hier stammt. Die Tote ist ca. 1,70 groß, hat rotbraunes, langes Haar, das zu einem Pferdeschwanz gebunden ist, und rosa lackierte Fußnägel. Ihr Alter schätzt die Polizei irgendwo zwischen 25 und 45. Sie liegt auf einem grünen Strandtuch, den Kopf auf eine blaue Jeans gebettet. Daneben ein blaues Tuch, das sie vermutlich auf dem Kopf getragen hat. Mit diesen Informationen geht die Polizei nun raus an die Öffentlichkeit.
Doch die anfängliche Hoffnung, die Identität in einer so kleinen Gemeinde schnell zu klären, fällt schon bald wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Niemand in Provincetown weiß, wer die Tote ist. Vermutlich ist sie also als Touristin auf die Halbinsel gekommen, gemeinsam mit Zehntausenden anderen Menschen, die aus der ganzen Welt anreisen. Das macht die Ermittlungen natürlich nicht gerade leichter. Auch der Tatort gibt nicht wirklich viele Informationen preis. Der Täter muss sowohl die Mordwaffe als auch die Hände der Frau mitgenommen und irgendwo entsorgt haben.
So sehr die Polizei auch die Gegend durchsucht, man findet einfach keine weiteren Indizien. Das Strandhäuschen, in dem Leslie und ihre Eltern den Tag verbracht haben, befindet sich nur wenige hundert Meter vom Fundort der Leiche entfernt. Wäre die Frau bei dem Angriff aufgewacht und hätte geschrien, dann hätte man das vermutlich in dem Häuschen gehört. Es sei denn natürlich, das Häuschen war zu der Zeit nicht besetzt.
Doch wusste der Mörder, dass die Hütte nicht dauerhaft bewohnt wird? Hat er den Zeitpunkt vielleicht extra abgepasst? Das würde ja die Vermutung nahelegen, dass der Täter sich hier in der Gegend auskennt. Gut möglich, dass er den Ort im Pinienhain extra gewählt hat, weil er geahnt hat, dass man die Leiche hier nicht so schnell finden würde. Doch ist es möglich, dass jemand aus dem friedlichen, bunten Provincetown ein Mörder ist?
Total unwahrscheinlich ist es nicht. Denn nur 5 Jahre zuvor hat ein Serienmörder schon einmal in der kleinen Stadt sein Unwesen getrieben. Der Mann hieß Tony und hatte es hauptsächlich auf Frauen abgesehen, die zum Urlaub machen auf die Halbinsel gekommen waren. Die Medien haben ihm den Spitznamen Tony Chop Chop gegeben. Ihr könnt euch also vorstellen, was er mit seinen Opfern gemacht hat. Doch Tony kann die Frau in den Dünen nicht ermordet haben, da er zu diesem Zeitpunkt selbst schon tot war. Er hat sich in Haft nämlich suizidiert.
Es gibt zwar keine Spuren eines Kampfes, aber es ist auch nicht so, als wäre der Sand rund um die Leiche komplett unberührt. Man findet nämlich Fußabdrücke und Reifenspuren, was darauf hindeutet, dass der Mörder vielleicht ein Auto dabei hatte. Die Polizei spielt mit dem Gedanken, ob die Frau vielleicht ganz woanders ermordet und ihre Leiche dann einfach zum Verstecken nach Provincetown gebracht wurde. Doch es bleibt zu bezweifeln, ob ein Touristen-Hotspot im Sommer wirklich so ein gutes Versteck ist. Gerade weil viele Menschen bei langen Nächten und warmen Temperaturen ja gerne auch mal bis spät in die Nacht aufbleiben und das Risiko für Zeugen dann relativ hoch ist.
Und Fußabdrücke im Sand sind auch so ein Ding. Ein wirklich detailliertes Profil des Schuhs lässt sich da nicht erkennen. Zumindest nicht, wenn der Sand so weich ist wie hier in den Dünen. Auf einem eher feuchten Untergrund ist das schon eine andere Sache. Auf dem nassen Sand, kurz vor dem Meer zum Beispiel. Aber hier in dem Pinienhain reicht schon ein Windstoß, um den Abdruck mit neuen Sandkörnern zu verdecken. Alles, was man erkennen kann, ist, dass der Schuh ungefähr Größe 43 bis 44 gehabt haben muss.
Alles deutet also darauf hin, dass der Mörder sein Opfer bewusst hier an diese Stelle gebracht hat, wo er die Frau unbeobachtet töten und dann unentdeckt liegen lassen konnte. Er muss den Mord geplant haben, denn er brauchte ja Werkzeuge, um den Schädel so brutal einzuschlagen und die Hände abzuschneiden. Sowas hat man ja nicht einfach zufällig bei einem Strandausflug dabei. Doch wenn es kein impulsiver Mord war, warum musste die Frau dann sterben?
Die Spekulationen gehen in alle Richtungen. Vielleicht war die Tote ja eine Kriminelle, die aus Rache getötet wurde. Oder eine Zeugin, die zu viel gewusst hat. Oder sie gehörte zu einer gefährlichen Biker-Gang und hat versucht, dort rauszukommen. Oder sie hing einem satanischen Kult an. Oder sie wurde von einem echten Geist ermordet. Ihr merkt schon, eine wilde Theorie jagt die nächste.
Die Polizei tut wirklich alles, um die Identität der Toten irgendwie herauszufinden. Sie durchsuchen die Gegend rund um den Fundort akribisch, und zwar mit Hilfe von Metalldetektoren und Spürhunden, in der Hoffnung, doch noch die Hände irgendwo zu finden. Detectives klappern sämtliche Motels, Hotels und Campingplätze ab, auf der Suche nach weiteren Kleidungsstücken, die die Frau möglicherweise zurückgelassen haben könnte. Die Polizei kontrolliert auch alle Fahrzeuge, die um den Mord herum in der Gegend unterwegs waren. Alle Reifenprofile werden unter die Lupe genommen.
Die Polizei schickt außerdem Beschreibungen der Leiche an andere Ermittlungsbehörden, in der Hoffnung, die Frau könnte irgendwo als vermisst gemeldet worden sein. Auch sämtliche Zahnärzte in ganz Massachusetts werden mit ins Boot geholt. Sie sollen schauen, ob ihnen das Zahnprofil der Toten bekannt vorkommt. Die Chance ist groß, denn es gibt bestimmt nicht so viele Menschen, die so hochwertige Goldkronen im Mund haben. Jede noch so kleine Zahnarztpraxis wird also von der Polizei kontaktiert. Eine Zeichnung der Toten wird in den Zeitungen abgedruckt. Und es melden sich Familien, die jemanden vermissen und glauben, die Tote könnte ihre vermisste Person sein.
Aber nein. Keiner dieser Versuche bringt die Ermittlungsbehörden auch nur ein Stück weiter bei dem Versuch, die unbekannte tote Frau zu identifizieren. Wobei, nicht ganz. Die Ermittlungsakte wächst und wächst und jeder noch so leicht Verdächtige wandert auf die Liste. Doch viele Namen auf der Liste machen die Ermittlungen jetzt ja auch nicht gerade leichter. Es ist wirklich schwer, einen Mörder zu finden, wenn man gar nicht weiß, wer die Tote ist. Mittlerweile hat die Tote auch, genauso wie Tony Chop Chop damals, von den Zeitungen einen Spitznamen bekommen. Die Lady of the Dunes, die Dame aus den Dünen.
In vielen Zeitungsberichten wird die Frau auch Jane Doe genannt. Nicht, weil sie wirklich Jane heißt, sondern weil das eine Art Platzhalternamen in den USA ist, wenn man über unbekannte oder nicht identifizierte Personen spricht. Jane Doe für Frauen und John Doe für Männer. Vielleicht habt ihr auch schon einmal von dem Doe Network gehört. Einem Netzwerk, das international agiert und sich darauf spezialisiert hat, ungelöste Fälle mit unbekannten Toten und langzeitvermissten Fällen zu dokumentieren und dabei zu helfen, sie aufzuklären. Von diesen Jane und John Doe's hat das Netzwerk seinen Namen.
Im Fall der Lady of the Dunes werden aus Tagen Wochen, aus Wochen werden Monate und aus Monaten schließlich Jahre. Während die Bundespolizei den Ermittlern vor Ort am Anfang noch geholfen hat, so lässt der Support auf Bundesebene langsam nach, je mehr Zeit ins Land zieht. Mittlerweile hat die örtliche Polizei alles Mögliche ausprobiert. Befragungen an der Haustür, die Auswertungen tausender vermissten Fälle, Rekonstruktion des Gesichts und Schädels mit Tonmodellen, Zeichnungen, bei denen das Alter der Frau zurückgerechnet und dann das Gesicht in Jung aufgemalt wird, eine Exhumierung und nochmal eine neue Blutprobe zu entnehmen. Doch die Identität der Lady of the Dunes bleibt weiterhin ein riesengroßes Rätsel.
Aber Chief Detective James Meads ist nicht bereit aufzugeben. Für ihn ist der Fall längst persönlich geworden. Er will den Mord unbedingt aufklären. Stunden über Stunden investiert er in die Ermittlungen. Die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit verfließen. Doch statt etwas über die Lady of the Dunes herauszufinden, stoßen Detective Meads und sein Team auf einige andere vermisste Frauen, die vor einiger Zeit verschwunden sind. Das Ding ist nur, dass diese Frauen gar nicht wirklich verschwunden sind. Sie leben noch und haben ihr altes Leben bewusst hinter sich gelassen, weil sie ihre Familien hassen und keinen anderen Weg gefunden haben, um noch einmal neu zu starten. Die Frauen betonen, dass sie auch weiterhin, in Anführungszeichen, verschwunden bleiben wollen.
Chief Meads setzt sich auch dafür ein, dass die unbekannte Tote auf dem katholischen Friedhof vor Ort begraben wird. Dafür muss er auch ziemlich kämpfen, da ja niemand weiß, welcher Religion die Tote angehört. Die katholische Kirche ist von diesem Vorhaben deshalb erstmal gar nicht begeistert, sieht aber schließlich ein, dass es wohl die einzig richtige Entscheidung ist. Denn das Grab wird von den Menschen in Provincetown regelmäßig gepflegt und besucht. Und sollte die Polizei die Leiche für die Ermittlungen noch einmal exhumieren müssen, dann wäre sie halt direkt vor Ort.
Doch auch ein motivierter Ermittler muss irgendwann in den Ruhestand gehen. Und so übergibt Chief Meads Ende der 80er Jahre den Fall an seinen Nachfolger. Auch wenn ihm das verdammt schwerfällt, weil der Fall ja noch immer nicht gelöst ist. Und das, obwohl Chief Meads und sein Team knapp 15 Jahre lang versucht haben, die Identität der Lady of the Dunes zu klären. Der neue Ermittler ist Chief Tobias. Und als er 1989 das Ruder übernimmt, hat er ganz neue Möglichkeiten im Gepäck als sein Vorgänger. Denn so langsam geht es los mit dem Einsatz von DNA-Analysen bei der Verbrechensaufklärung.
Obwohl diese neue Technik noch sehr kontrovers diskutiert wird, ist Chief Tobias überzeugt, dass eine DNA-Analyse bei der Identifizierung der Lady of the Dunes helfen kann. Also nimmt er Kontakt mit der Bundespolizei auf, weil er weiß, dass die unter anderem für die Lagerung der Beweise verantwortlich war. Also zum Beispiel für das Handtuch, die Jeanshose, aber auch die Haare der Toten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich auf einem dieser Gegenstände noch DNA der Frau befindet, ist ziemlich hoch. Auch nach all den Jahren noch. Oder vielleicht sogar auch die DNA des Mörders.
Die Lösung des Falls scheint endlich zum Greifen nah. Bis der Detective die Nachricht erhält, dass alle Beweise der Lady of the Dunes vernichtet wurden. Und zwar, weil man dringend Platz in der Asservatenkammer schaffen musste. Chief Tobias kann es nicht fassen. Und er ist nicht der Einzige, der nicht verstehen kann, wie man physische Beweise in einem ungelösten Mordfall entsorgen kann. Doch so sehr er sich auch ärgert, die Beweise sind weg. Und die Ermittlungen stehen wieder ganz am Anfang. Ein heftiger Rückschlag also.
Doch es ist nicht so, als würde die Polizei bei den Ermittlungen die ganze Zeit gegen die Wand rennen. Es ergibt sich zwischendurch schon die eine oder andere vielversprechende Spur, bei der der Durchbruch immer wieder zum Greifen nahe scheint. Zum Beispiel, als plötzlich die Möglichkeit im Raum steht, die unbekannte Tote könnte die vermisste Rory Jean sein. Laut dem DOE-Netzwerk, von dem wir ja vorhin schon mal kurz gesprochen haben, ist Rory Jean eine Waffenschmugglerin und Drogendealerin, die wegen Körperverletzung verhaftet worden ist.
Und zwar, weil sie bei einer Razzia in ihrer Wohnung auf einen Polizisten geschossen hat. Rory Jean ist aber das Unmögliche gelungen. Sie hat sich während ihrer Haft durch die engen Gitterstäbe eines Fensters gezwängt und ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Rory Jean sieht der Lady of the Dunes tatsächlich recht ähnlich. Und auch vom Zeitpunkt her würde es passen. Knapp ein Jahr nach ihrer Flucht wurde die Tote in den Dünen von Provincetown gefunden.
Es gibt nur eine Möglichkeit, um herauszufinden, ob es sich bei den beiden Frauen um ein und dieselbe Person handelt. Ein DNA-Test. Doch erst einmal muss man an die DNA von beiden kommen, was gar nicht so leicht ist. Die Hoffnung von Chief Tobias ist, dass sich aus dem Schädel der Toten noch DNA extrahieren lässt. Der erste Experte, den er beauftragt, der kann dem Schädel nicht mehr genug Material entnehmen, um daraus ein volles DNA-Profil zu erstellen. Doch einem zweiten Experten gelingt es zum Glück.
Schwieriger ist aber nun, jemanden aus Rory Jeans Familie zu finden, um das DNA-Profil auch abgleichen zu können. Wieder sind es viele Jahre, die Chief Tobias und sein Team investieren, bis sie schließlich die Mutter von Rory Jean ausfindig machen. Und dann ist der große Moment endlich da. Das Telefon klingelt und nichts. Kein Match. Wieder nicht. Die Lady of the Dunes ist nicht die vermisste Rory Jean. Also ganz zurück zum Anfang. Und so geht es immer und immer wieder. Eine Spur taucht ganz plötzlich auf, die aber früher oder später in eine Sackgasse führt.
Es meldet sich zum Beispiel eine Frau aus Boston, die eine Zeichnung der unbekannten Toten gesehen hat und glaubt, die Tote sehe aus wie ihre verschwundene Schwester. Eine andere Anruferin erzählt, dass sie in den 70er Jahren mal beobachtet habe, wie ihr Vater eine Frau erwürgt habe. Sie fürchte nun, dass die Lady of the Dunes auch sein Opfer sein könnte. Beide Fälle untersucht die Polizei natürlich. Und in beiden Fällen wird schnell klar, dass sie mit der Lady of the Dunes nichts zu tun haben. Aber es gibt noch viele andere spannende Spuren und Spekulationen.
Zum Beispiel wäre da noch die Tatsache, dass sich ein gewisser Haddon zu Wort meldet. Und zwar direkt aus dem Gefängnis. Dort sitzt er eine Haftstrafe wegen mehrfachen Mordes ab. Und er behauptet nun, auch für den Mord an der Lady of the Dunes verantwortlich zu sein. Beziehungsweise nicht er direkt, sondern seine zweite Persönlichkeit namens Kristen.
Haddon leidet nämlich unter paranoider Schizophrenie, weshalb die Polizei sein Geständnis auch als Wahnvorstellung einstuft. Natürlich nicht, ohne vorher gründlich zu prüfen, ob Haddon es nicht tatsächlich gewesen sein könnte, egal welche seiner zwei Persönlichkeiten er zu dem Zeitpunkt gerade war. Denn Haddon gesteht den Mord mehrfach und seine Beschreibungen, die passen zum Tatort und zum Tatgeschehen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung hat man auch diverse Andenken an die Morde gefunden, die er in seinem Leben schon begangen hat, unter anderem eine kleine Box mit Sand.
Man bringt Haddon also nun zum Tatort, was für alle Beteiligten eine ziemliche Herausforderung ist. Denn an dem Tag ist Haddon nicht Haddon, sondern Kristen. Und Kristen weigert sich, mit der Polizei zu kooperieren. Es sei denn, man würde ihr Frauenkleidung kaufen. Also geht die Polizei kurzerhand mit dem Gefangenen in ein Kaufhaus. Man darf dabei nicht vergessen, dass Haddon hochgefährlich ist und schon mehrere Menschen auf dem Gewissen hat. Durch seine paranoide Schizophrenie ist er ziemlich unberechenbar. Und das spüren die Beamten nun am eigenen Leib.
Denn auf dem Weg zum Tatort greift Haddon seine Begleitung immer wieder an. Und zwar, weil er wohl gerne deren Blut trinken würde. Das klingt alles wirklich wild, aber genau so erzählen das die Quellen. Falls ihr euch selbst davon überzeugen wollt, dokumentiert wurde das alles in einer sehr spannenden dreiteiligen Doku-Serie von Oxygen, die heißt Lady of the Dunes, Hunting the Cape Cod Killer.
Wir machen's kurz. Haddon hat mit dem Mord nichts zu tun und hat sich, so die Vermutung einiger Beteiligter, einfach über einen Tag außerhalb der Gefängnismauern gefreut. Im Laufe der Jahre taucht auch noch ein anderer bekannter Name bei den Ermittlungen auf. Die Polizei spekuliert nämlich kurz, ob der berüchtigte Gangster und Mafia-Boss James Whitty Bulger irgendetwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Und zwar, weil er mal einem seiner Opfer die Zähne entfernt hat und der Mörder der Lady of the Dunes ja etwas ganz Ähnliches probiert hat.
Außerdem meldet sich eine Zeugin, die James mit einer Frau gesehen haben will, die der Lady of the Dunes wohl ganz ähnlich gesehen haben soll. Offiziell wurde der Gangster aber nie auf der Verdächtigenliste geführt. Über James Whitey Bulger haben übrigens unsere liebsten True Crime Kolleginnen Laura und Sarah von Ice in the Dark zufällig übrigens gerade eine Folge gemacht. Also wenn euch die Geschichte interessiert, dann hört doch gerne mal bei den beiden rein. Es gibt aber noch eine weitere, super spannende Theorie im Fall der Lady of the Dunes. Und die stammt von niemand Geringerem als Joe Hill. Joe Hill ist der Sohn von Stephen King. Und ja, dem Stephen King, dem weltbekannten Horrorautor.
Joe Hill setzt knapp 40 Jahre nach dem Mord die Theorie in die Welt, dass die Lady of the Dunes eine Komparsin in dem Film Der weiße Hai gewesen sein könnte. Im englischen Original heißt der Film Jaws. Bestimmt kennen ihn einige von euch. In dem Film geht es um einen riesigen weißen Hai, der eine Küstenstadt terrorisiert und drei Männer, die versuchen, den Hai zu jagen und zu töten. Der Film wurde etwa 160 Kilometer von dem Ort entfernt gedreht, an dem die Leiche der Lady of the Dunes gefunden wurde.
Laut Joe Hill ist die Komparsin in einer Szene zu sehen, bei der sich eine riesige Menschenmenge für eine Feier am Strand versammelt. Die Frau ist jung, hat dunkle Haare und trägt ein blaues Stirnband. Ganz ähnlich wie das Kopftuch der Lady of the Dunes. Wer sich diese Szene mal selbst anschauen möchte, die Frau taucht ungefähr bei Minute 54 auf. Für alle anderen verlinken wir ein Video in den Shownotes, in dem die Szene gezeigt wird und die Ähnlichkeit zwischen den beiden Frauen genauer analysiert wird.
Leider gelingt es der Polizei nicht herauszufinden, wann genau diese Szene gedreht wurde. Der Film ist ja 1975 erschienen, als die Lady of the Dunes schon tot war. Joe Hill vermutet, dass die Dreharbeiten irgendwann im Juni 1974 stattgefunden haben müssen, also fast ein Jahr vorher. Angeblich soll der Hai wegen eines technischen Defekts erst Ende Juli für die Aufnahmen bereit gewesen sein, weshalb die meisten Szenen nur mit Menschen wohl schon davor gedreht worden sein sollen.
Es gibt einige Anhänger dieser Theorie, die versucht haben, eine vollständige Liste der Komparsen zu finden, doch leider ohne Erfolg. Denn der Castingdirektor des Films ist schon längst verstorben, als Joe Hill mit seiner weißen Hai-Theorie an die Öffentlichkeit geht. Und man muss auch sagen, dass die Theorie nicht so ganz stimmig ist, denn zum Beispiel trägt die Komparsin eine andere Jeans als die, die man bei der Lady of the Dunes gefunden hat. Und es gibt auch sechs andere Komparsinnen, die in dem Film ein blaues Kopftuch tragen. Also ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal ist es nicht. Aber es ist zumindest eine sehr interessante Theorie, die wir euch nicht vorenthalten wollten.
Werbung.
Patrick, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber sobald ich was starten möchte und mich damit aber so gar nicht auskenne, dann schlägt mich das erstmal irgendwie und ich drücke mich davor, überhaupt erstmal anzufangen. Weil ich, glaube ich, alles immer direkt perfekt haben möchte und mich so eine Wand aus Unwissenheit so sehr stresst, dass ich gar nicht weiß, womit ich eigentlich anfangen soll.
Kann ich mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut vorstellen. Und eben auch, dass viele genau dieses Gefühl kennen. Nebenbei ein Unternehmen aufzubauen, ist safe richtig krass. Da kommen so viele neue Themen auf einen zu. Genau bei diesen Themen hilft aber Shopify. Denn wenn ihr eure Produkte online verkaufen wollt, braucht ihr dazu einen Online-Shop.
Wenn ihr dann aber wie ich so gar keine Ahnung von Programmierung oder so IT-Zeug habt oder ja auch gar keine Zeit und Geduld, euch da reinzufuchsen, dann braucht ihr einen Partner wie Shopify. Shopify ist quasi wie ein digitales Baukastensystem für euren Shop. Das heißt, ihr meldet euch da einfach an, wählt dann ein Design aus, ladet eure Produkte hoch und schon steht euer Shop. Das geht wirklich super schnell.
Ja, das ganze Hosting und den technischen Kram wie Zahlungen oder Sicherheitsupdates übernimmt alles Shopify, damit ihr euch einfach nur auf das Wichtigste, nämlich die Produkte und eure Kunden konzentrieren könnt.
Einer meiner besten Freunde verkauft seit Jahren individuelle Tortenaufleger und Tortendeko und der lässt seinen Shop Pimp My Cake 24 auch über Shopify laufen. Er hat mir erzählt, dass er es richtig gut findet, wie einfach alles zu bedienen ist und dass es super viele Möglichkeiten gibt, seinen Shop zu individualisieren und zu erweitern.
Und Shopify ist ja nicht nur für kleine Startups was, wie von deinem besten Kumpel. Oder aber für Influencer.
Ja, da fällt mir zum Beispiel Max Shop Blog ein, da verkauft er so Küchenzubehör, oder Daves Klamottenshop Tarmac.
Aber eben auch große Marken nutzen Shopify, wie zum Beispiel Fritz Cola oder Leger, die Marke von Lena Gerke.
Die Plattform ist also super vielseitig, ganz egal, was ihr online verkaufen wollt. Testet Shopify also einfach mal kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level, beziehungsweise fangt überhaupt erstmal damit an. Geht dazu einfach auf shopify.de/schwarzeakte.
Den Link findet ihr nochmal in den Shownotes. Vielen Dank Shopify für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Ihr merkt schon, zeitlich haben wir einen ziemlichen Sprung gemacht. Mittlerweile sind mehrere Jahrzehnte seit dem Fund der Lady of the Dunes vergangen und noch immer weiß man nicht, wer die Frau ist oder warum sie ermordet wurde. 2011, also 38 Jahre nach dem Mord und ein paar Jahre bevor die Theorie mit dem weißen Hai aufkommt, gibt Chief Tobias das Steuer ab und eine Kollegin namens Meredith Lauber übernimmt den Fall. Zum ersten Mal leitet nun eine Frau die Ermittlungen, die nach all den Jahren natürlich ziemlich festgefahren sind.
Detective Lauber bringt, ähnlich wie ihr Vorgänger, einen neuen Ansatz und neue technische Möglichkeiten mit. Sie arbeitet vorrangig mit einer Datenbank namens Name Us, die ins Leben gerufen wurde, um die DNA aller vermissten Personen und nicht identifizierten Leichen zu vergleichen. Sie stößt dabei auf ein junges Paar, das im Sommer 1974, also genau zu der Zeit des Mordes, nach Provincetown gereist ist und seitdem als verschwunden gilt. Sie wurden zuletzt gesehen, als sie per Anhalter aus der Stadt weggefahren sind.
Ähnlich wie Chief Tobias damals mit Drogenschmugglerin Rory Jean, macht Detective Lauber nun die Mutter der verschwundenen Frau ausfindig, um an ein DNA-Profil der Vermissten zu kommen. Ein DNA-Profil der Lady of the Dunes gibt es ja bereits. Was bei der Analyse herauskommt, hätte sich die Polizistin allerdings niemals auch nur ausmalen können. Das Ergebnis ist nämlich vollkommen anders als erwartet. Denn die Testerin von Name Us stellt fest, dass zwei komplett unterschiedliche DNA-Profile der Lady of the Dunes existieren.
Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie kann das denn sein? Vielleicht erinnert ihr euch, dass Chief Tobias damals DNA aus dem Schädel der Toten hat extrahieren lassen und dass das beim ersten Versuch ja nicht geklappt hat. Es waren unterschiedliche Labore an der Untersuchung beteiligt und dabei müssen irgendwie diese zwei unterschiedlichen Profile in Umlauf gekommen sein. Vollkommen aus Versehen natürlich. Doch es ist auch kein Wunder, dass niemand irgendwelche Ergebnisse erzielt, wenn DNA-Material mit einem falschen Profil abgeglichen wird.
Für Detective Lauber ist ganz klar, was jetzt getan werden muss. Eine weitere Exhumierung der Leiche. Denn mit den physischen Beweisen lässt sich ja leider nicht arbeiten. Die wurden ja längst entsorgt. Auch wenn sie jetzt wieder einmal richtig praktisch gewesen wären. 2013 dann, also 2 Jahre nachdem Detective Lauber übernommen hat, werden die sterblichen Überreste der Lady of the Dunes zum dritten und auch letzten Mal ausgegraben und noch einmal auf DNA-Spuren hin untersucht. Das gelingt auch zum Glück alles so wie geplant. Und dann liegt endlich das Ergebnis auf dem Tisch.
Das Paar, das per Anhalter in jenem Sommer unterwegs war, hat nichts mit dem Fall zu tun. Detective Lauber erlebt also genau den gleichen Frust wie auch schon ihre Vorgänger. Ohne zu ahnen, dass sie so kurz davor ist, den Fall zu knacken. Doch für jeden Meter Fortschritt muss die Polizei enorm kämpfen. Denn im Gegensatz zu ihren beiden Vorgängern, die beide Chiefs waren und bei den Ermittlungen quasi machen konnten, was sie wollten, muss Detective Lauber für alles die Genehmigung ihres Vorgesetzten einholen. Und der steht bei den kompletten Ermittlungen leider total auf der Bremse.
Zum Beispiel weigert er sich, seine Ermittlerin die Überstunden zu bezahlen. Und das, obwohl Detective Lauber jede Menge Extrazeit in den Fall investiert und häufig bis spät in die Nacht noch am Schreibtisch sitzt. Oder, ein anderes Beispiel, die Polizistin möchte eine neue Rekonstruktion des Gesichts vornehmen lassen. Und zwar mit einer neuen Technologie, die bisher noch nicht ausprobiert wurde. Sie ist genau wie ihre beiden Vorgänger davon überzeugt, dass der technologische Fortschritt wohl so ziemlich die einzige Chance ist, die man noch hat, um den Fall zu knacken. Aber der neue Chief lehnt jede Art der forensischen oder wissenschaftlichen Untersuchung an dem Fall ab.
Alles scheint, als wollte er am liebsten, dass die Lady of the Dunes in Vergessenheit gerät. Ganz egal, ob man ihren Namen nun kennt oder nicht. Diese Mutmaßung kommt aber nicht von uns, sondern von Detective Lober selbst, die in der eben erwähnten Oxygen-Doku ihre Sicht der Dinge erzählt. Sie hat absolut kein Verständnis für diese Bremserei. Aber man kann sich schon denken, warum der Chief ihr so viele Steine in den Weg legt. Die Polizistin vermutet, dass sein Verhalten mehrere Gründe hat. Sie glaubt, dass der Chief Angst hat. Die Familie des Opfers könnte die Polizei verklagen, weil die Lösung des Falls so lange dauert. Also will er das Ganze lieber in Vergessenheit geraten lassen, um nicht als derjenige dastehen zu müssen, der versagt hat.
Ein anderer Grund könnte sein, dass der Chief und auch die Staatsanwaltschaft Sorgen haben, der Bundespolizei könnte die Sache mit den weggeworfenen Beweisen irgendwann um die Ohren fliegen. Diese Beweise zu entsorgen, das hätte nie passieren dürfen. Darüber sind sich auch alle einig. Und damit eben niemand von diesem Fehler erfährt, wäre es in den Augen des Chiefs besser, niemand spreche mehr über den Fall.
So wie Detective Lober über ihren Vorgesetzten redet, wirkt es, als fehle zwischen den beiden komplett das Vertrauen in die Kompetenzen des anderen. Die Polizistin erzählt, wie anstrengend es sei, sich in ihrem Beruf mit fragilen männlichen Egos herumschlagen zu müssen. Besonders als Frau, die auch nicht mal aus Provincetown stammt und noch dazu homosexuell ist. All diese Faktoren sieht Detective Lober als Grund dafür, dass sie und ihre Arbeit von der Führungsebene nicht geschätzt wird.
Aber die Polizistin macht einfach weiter und zieht ihr Ding durch. Auch wenn sie für ihre ganze Extraarbeit nicht bezahlt wird. 7 Jahre ist sie schon an den Ermittlungen dran. Und der Lady of the Dunes Fall gilt mittlerweile als der älteste ungelöste Fall von ganz Massachusetts. Zur Orientierung, wir sind jetzt im Jahr 2018. Der Mord an der Lady of the Dunes liegt schon 44 Jahre zurück. Und man weiß immer noch nicht, wer die Frau ist oder wer sie getötet hat. Dafür wurden in den vergangenen Jahren andere hochkarätige Fälle gelöst, wie zum Beispiel der Fall des Golden State Killers. Dazu gibt's auch eine schwarze Akte-Folge. Das ist Nummer 18.
Ermöglicht wurde dieser Ermittlungserfolg durch ein Verfahren namens forensische Genealogie. Es handelt sich dabei um eine Methode, bei der die DNA-Analyse mit klassischer Ahnenforschung verbunden wird. Man schaut sich also das genetische Material einer Person an und sucht dann in entsprechenden Datenbanken nach Verwandten. So kann man Schritt für Schritt einen Stammbaum erstellen, mithilfe von Daten aus Geburtenregistern, Kirchenbüchern oder Heiratsurkunden und so vielleicht irgendwann die Identität der gesuchten Person herausfinden.
Das ist heutzutage gut möglich, da es kommerzielle Ahnenforschungsportale gibt, bei denen Millionen Menschen weltweit freiwillig ihre DNA einschicken, um ihre Herkunft zu erforschen. Diese DNA ist dann natürlich in den Portalen gespeichert und wird nicht wieder gelöscht. Was genau die Portale mit diesen sensiblen Daten anstellen, ist nicht ganz klar. Zum Vergleich, laut dem Katapult-Magazin haben sich bei den 4 größten Testunternehmen weltweit insgesamt über 40 Millionen Menschen registriert. Das Bundeskriminalamt in Deutschland kommt dagegen nur auf etwa 1,2 Millionen Datensätze. Das FBI hat etwa 20 Millionen.
Doch es ist natürlich ein riesiges Datenschutzthema, wenn jetzt die Polizei kommt und diese Daten zu Ermittlungszwecken nutzt. Denn die Menschen, deren Daten verwendet werden, die wissen ja teilweise nicht mal was davon. Bei klassischen Ermittlungen haben diese Menschen die Möglichkeit, eine Aussage zu verweigern. Bei diesem Vorgehen jetzt wird ihnen diese Möglichkeit aber genommen. Deshalb kommt die forensische Genealogie auch in vielen Ländern in Strafverfahren nur begrenzt zum Einsatz, auch in Deutschland zum Beispiel. Kommerzielle DNA-Datenbanken für Ahnenforschung dürfen in Deutschland nicht gezielt durchsucht werden. In den USA ist das aber anders. Dank der forensischen Genealogie wurden schon in über 200 Fällen neue Erkenntnisse gewonnen.
Und das, obwohl die gesuchten Personen selbst in keiner kriminaltechnischen Datenbank gelistet waren. In Deutschland durfte die Polizei lange Zeit die DNA-Analyse nur nutzen, um das Geschlecht der gesuchten Person festzustellen. Seit 2019 ist eine erweiterte forensische DNA-Analyse erlaubt, die man auch Phänotypisierung nennt. Damit können auch äußere Merkmale einer Person aus ihrer DNA abgelesen werden, also Alter, Augen, Haut und Haarfarbe. Aber eben nur, wenn es sich um ein schweres Verbrechen wie Vergewaltigung oder Mord handelt.
All das weiß Detective Loba und sie ist überzeugt, dass die forensische Genealogie sie in dem Fall weiterbringen würde. Es könnte so einfach sein, wenn man sie einfach machen lassen würde. Eines Abends brütet die Polizistin wieder über der Akte, als sie ganz plötzlich wie aus dem Nichts eine Idee hat. Der Mord, der ist in einem Nationalpark geschehen. Und daher müsste er eigentlich in den Verantwortungsbereich des FBIs fallen. Sie nimmt also kurzerhand Kontakt zum FBI auf und überzeugt die Kollegen, in dem Fall aktiv zu werden.
Das ist der Moment, an dem sich die kollektive Beharrlichkeit und die Vorarbeit von Chief Meads, Chief Tobias und Detective Loba auszeichnen. Denn das FBI kann tatsächlich nach einer langen, aufwendigen Suche einen Namen ermitteln. Endlich! Fast 50 Jahre lang stand auf dem Grabstein der Lady of the Dunes nur Unidentified Female Body, also unbekannter weiblicher Leichnam. Jetzt, fast 50 Jahre nach ihrem Tod, weiß man endlich, wer die Frau ist. Im Herbst 2022 verkündet das FBI auf einer Pressekonferenz ihren Namen. Ruth Marie.
Jetzt heißt es für die ermittelnden Instanzen, so viel wie möglich über diese Ruth in Erfahrung zu bringen, in der Hoffnung, dass diese Information die Polizei endlich zu ihrem Mörder führt. Dafür bittet man die Öffentlichkeit um Hilfe und Stück für Stück setzt sich ein Bild zusammen. Ruth wurde 1936 als jüngstes von 6 Kindern in einer kleinen Berghütte in Tennessee geboren. Ihr Vater arbeitete als Kohlearbeiter, ihre Mutter kümmerte sich um Haus und Kinder. Ruth galt immer als sehr fürsorglich und hilfsbereit. Sie hatte eigentlich beständig ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie.
Aber Ruth wollte etwas von der Welt sehen und ihren Platz im Leben finden. Also hat sie mit 19 Jahren ihr Elternhaus verlassen. Sie hat an verschiedenen Orten in den USA gelebt und verschiedene Jobs gehabt. In den 50er Jahren hat Ruth für einige Zeit in einem Automobilwerk in Michigan gearbeitet. Während dieser Zeit ist sie schwanger geworden. Doch Ruth war von Anfang an klar, dass sie keine Möglichkeiten hat, um ihrem Kind ein gutes, fröhliches und gesundes Leben zu ermöglichen. Sie konnte ja gerade so für sich selbst sorgen.
Also hat sie ihren Sohn Richard zur Welt gebracht und ihn einem befreundeten Paar anvertraut, die ihn adoptiert und liebevoll großgezogen haben. Ruth war zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt. Dieser Sohn Richard wird sich viele Jahre später als erwachsener Mann auf die Suche nach seiner biologischen Herkunft machen, und zwar mit Hilfe eines DNA-Tests bei einer privaten Ahnenforschungsbank. So entsteht ein Kontakt zu der biologischen Familie von Ruth und Richard findet heraus, dass seine leibliche Mutter schon seit vielen Jahren als vermisst gilt.
Dadurch, dass Richard in der Datenbank registriert ist, kann ihn das FBI schließlich aufspüren. Er erfährt die Identität seiner Mutter quasi gleichzeitig mit der Tatsache, dass sie als eines der wohl bekanntesten Mordopfer der USA gilt. Das ist ganz schön krass. Die Familie von Ruth hat sie nie offiziell als vermisst gemeldet, aber sie nie vergessen. Einige Mitglieder der Familie haben in den vergangenen Jahrzehnten auf eigene Faust nach ihr gesucht, doch niemand weiß, was mit ihr passiert ist.
Doch ihre Familie hat eine Ahnung, denn Ruth war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens frisch verheiratet mit einem Mann namens Guy Rockwell. Guy war nicht ihr erster Ehemann und wirklich gut hat ihn die Familie auch nicht kennengelernt. Ruth soll ihn wohl nur einmal mit nach Hause gebracht haben, bevor sie mit ihm dann auf Hochzeitsreise gefahren ist. Es stellt sich jetzt heraus, dass Ruth diesen Mann gar nicht unter ihrem richtigen Namen geheiratet hat, sondern dass sie sich für die Hochzeit einen neuen Namen zugelegt hat.
Das hat sie in ihrer Vergangenheit wohl häufiger gemacht. Fast so, als wolle sie immer wieder einen Neustart hinlegen. Diese vielen Namen machen es für die Polizei natürlich nicht leichter, einen Überblick über ihr Leben zu gewinnen. Wirklich interessant für die Ermittlungen ist aber nun dieser Ehemann. Denn laut Berichten der Familie ist Ruth verschwunden, ausgerechnet, als sie gerade auf Hochzeitsreise mit ihm war. Das ist natürlich sehr verdächtig.
Guy ist alleine von der Reise zurückgekehrt. Der Familie von Ruth hat er erzählt, dass es einen Streit zwischen ihnen gegeben habe und Ruth sei dann abgehauen. Anderen Bekannten erzählt Guy allerdings, dass Ruth während der Reise gestorben sei. Also alles irgendwie nicht so ganz stimmig, oder? Die Polizei schaut sich jetzt also diesen Ehemann ein bisschen genauer an und findet dabei was ziemlich Interessantes heraus. Denn auch Guy hat in seinem Leben schon unterschiedliche Namen benutzt.
Vermutlich aber aus einem ganz anderen Grund als Ruth. Denn Guy ist bereits vorbestraft und hat sich wohl immer wieder neue Identitäten zugelegt, um der Strafverfolgung zu entgehen. Wer Guy kennt, beschreibt ihn als Frauenheld, Kunstkenner und Hochstapler. Er gilt als eine prominente Figur in New York City und soll schon als Antiquitätenhändler, Schauspieler und Radiomoderator gearbeitet haben. Wobei bei ihm selten klar ist, ob er die Wahrheit oder eine Fantasiegeschichte erzählt von seiner Zeit als Kriegsheld oder Fernsehmoderator.
Es soll wohl seine Masche sein, Frauen für kurze Zeit zu heiraten und aus der Ehe dann irgendwie einen Gewinn zu erzielen. Tatsächlich ist Ruth nicht seine erste Frau, die verschwunden ist. 1960 stand er unter Verdacht, auch seine zweite Ehefrau und deren 18-jährige Tochter ermordet zu haben. Also 14 Jahre vor dem Tod von Ruth. Beide Frauen sind von heute auf morgen spurlos verschwunden und laut damaligen Zeitungsberichten soll man wohl menschliche Überreste in einem Abwassertank des Familienhauses gefunden haben. Gewebe, Haare und offenbar verbrannte Knochenreste. Aufgrund mangelnder Beweise wurde Guy aber nie in dem Fall angeklagt.
Noch im selben Jahr hat Guy dann erneut geheiratet und sich von der Schwiegermutter seiner dritten Frau direkt einen großen Batzen Geld geliehen. Dann ist er untergetaucht. Guy soll auch mit zwei weiteren ungeklärten Fällen in Kalifornien in Zusammenhang stehen, und zwar mit einem tödlichen Schuss auf einen 28-jährigen Mann und das Verschwinden von dessen 17-jähriger Freundin. Die Leiche des Mannes wurde an einem Strand gefunden, bis auf die Schuhe vollkommen nackt. Der Kopf des Mannes lag auf der sorgfältig gefalteten Kleidung seiner Freundin. Was mit ihr passiert ist, bleibt bis heute ein Rätsel.
Aber die Parallele ist da. Alles deutet darauf hin, dass Guy Ruth ermordet hat, während sie zusammen auf Hochzeitsreise in Provincetown waren. Das Problem ist nur, dass man Guy nicht mehr befragen kann. Er ist 2002 im Alter von 78 Jahren gestorben. Also 20 Jahre, bevor man die Identität der Lady of the Dunes herausgefunden hat. Er war insgesamt 6-mal mit 5 verschiedenen Frauen verheiratet und hat eine leibliche Tochter.
Etwa 10 Monate nach der Identifizierung der Lady of the Dunes verkünden die Bundesbehörden offiziell, dass Guy für den Tod von Ruth verantwortlich ist. Und damit kann der Fall ein halbes Jahrhundert später endlich abgeschlossen werden. Ruth war zum Zeitpunkt ihres Todes 37 Jahre alt und würde heute auf die 90 zugehen. Chief Meads, der erste leitende Ermittler, erlebt die Lösung des Falls leider nicht mehr. Aber sein Sohn kommt in der Oxygen-Doku zu Wort und erzählt, was seinem Vater dieser Fall bedeutet hat. Er wäre sehr, sehr glücklich darüber, dass die Lady of the Dunes endlich einen Namen hat und ihr Mörder gefunden wurde.
Chief Tobias, der zweite Ermittler, der hat lange geheim gehalten, dass die Bundespolizei die Beweise in dem Fall vernichtet hat. Er wollte das Ansehen der Strafverfolgungsbehörde nicht schmälern, doch in der Doku bricht er sein Schweigen. Jetzt, da der Fall endlich gelöst ist, soll die ganze Wahrheit auf dem Tisch landen. Auch Detective Lober ist unendlich stolz und froh, dass dieser Fall jetzt ein für alle Mal erfolgreich zu den Akten gelegt werden kann. Letztendlich war sie es, dank der das letzte Puzzleteil endlich gefunden werden konnte.
Doch die ganzen Kämpfe mit ihrem Vorgesetzten gehen nicht spurlos an der Polizistin vorbei und es gibt einige interne Konflikte, die sich wohl nicht mehr aus der Welt räumen lassen. 2023, also direkt nachdem der Fall abgeschlossen ist, zieht sich Detective Lauber aus dem Polizeidienst zurück. Der älteste ungeklärte Fall in ganz Massachusetts ist gelöst. Alles, was man jetzt noch für Ruth tun kann, ist, sich an sie zu erinnern.
Also ich glaube, einsteigend in den Diskussionspart kann man schon mal sagen, dass das ja wirklich beachtlich ist, dass die Ermittlerin da so hartnäckig dran geblieben ist, also die dritte Ermittlerin, die Frau, Ja, und das Ganze tatsächlich dann lösen konnte, oder? Wie cool, dass ihr einfach dran geblieben ist und ganz viele Überstunden geschoben hat, die ihr nicht bezahlt wurden, aber sie sich gedacht hat, ey, ich will der Familie irgendwie Klarheit verschaffen, ich will diesen Fall lösen und dass sie es tatsächlich geschafft hat.
Ja, auf jeden Fall. Also Respekt auch halt an Meets und Tobias, die haben ja genau auch die Vorarbeit geleistet, nur
klar,
unter weniger technischen Erweiterungen, als Lauber es dann im Endeffekt auch dann lösen konnte. So. Aber trotzdem, sie hatte ja deutlich, deutlich größere Hürden, die sie da einfach nehmen musste. Deswegen finde ich auch mega, mega traurig, dass sie halt keine Polizistin mehr ist einfach. Dass es dann scheinbar intern so sehr gekracht hat, dass sie jetzt halt einen ganz anderen Job scheinbar annimmt.
Ja, sie wurde ja schon während der Ermittlungen nicht so ganz ernst genommen, wie sie selber in der Doku berichtet hat. Also, dass sie da gefühlt immer die Extrameile gehen musste, um bestimmte Dinge vornehmen zu können. Und deswegen finde ich es nochmal umso beeindruckender, dass sie gesagt hat, so, boah, fuck it, ich mach das, ich will das. Vielleicht hätten andere da gesagt, okay, wenn man mir hier so viele Steine in den Weg legt, schmeißt fast schon, dann ja, bemühe ich mich da nicht weiter. Ich bin ja eh die dritte Ermittlerin, die das Ganze hier aufklären soll. Die anderen haben es auch schon nicht geschafft, ne? Dann könnte man ja fast verstehen, dass jemand sagt, okay, wenn meine Vorgänger, die hervorragende Arbeit geleistet haben, das nicht schaffen, warum sollte ich das tun? Deswegen, ja, finde ich das sehr bewundernswert, dass sie gesagt hat, nee, jetzt erst recht, ich finde es heraus. Aber ich glaube, ja, ein größeres Thema, über das wir mal sprechen können. Und da interessiert mich auch deine Meinung sehr. Wie siehst du dieses ganze Thema private Datenbanken nutzen? Ja, nein, sollte die Polizei Zugriff drauf haben? Ja, nein. Also was sind da so deine Gedanken dazu?
Also wir haben ja schon gehört, dass das BKA im Vergleich gar nicht so einen riesigen Datensatz hat. Also egal jetzt ob zum FBI oder zu den anderen kommerziellen Datenbanken. Aber ich, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich da nicht ein bisschen zu sehr Allmann bin vielleicht so. Die Leute haben sich da halt aus einem ganz anderen Grund angemeldet. Und dann halt einfach zu sagen so, ja, wir nehmen den Datensatz jetzt auch einfach. Also ich meine, ich finde es super. Ich bin da hin und her gerissen, bin ich ganz ehrlich. Ich finde es super, dass dann halt Fälle damit gelöst werden. Aber dann lass denen vielleicht so wenigstens die Möglichkeit, so ein Häkchen zu setzen von wegen, ey, gegebenenfalls fragen uns Strafverfolgungsbehörden an, dass die Daten auch genutzt werden können für deren Verfahren. Und dann kannst du halt da einfach dein Häkchen setzen von wegen, ja, ist auch in Ordnung für mich. Weiß
ja
nicht.
Dann ist halt die Frage, wenn du jemand bist, der irgendeinen Scheiß gebaut hat, würdest du dann das Häkchen setzen? Nein, vermutlich nicht. Ne? Also, dass man dich dann so überführt, dann würdest du dir ja selbst ins eigene Bein schießen, sage ich mal. Aber ja, ich bin da auch, also mein erster Gedanke war, ja klar, ist doch super, es gibt diesen Datensatz und wenn man mit Hilfe dessen irgendwelche Fälle lösen kann, ist doch super. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen zu einfach gedacht, ne? Deswegen, weil du gerade gesagt hast, so du bist vielleicht zu Allmann. Ich meine, Datenschutz, das gibt's ja nicht umsonst. Und auch wenn das Thema oft nervt und mit einem Aufwand ja auch verbunden ist, ist das ja grundsätzlich gut, dass Daten geschützt werden. Das ist ja an sich nichts Schlechtes, wenn man etwas schützen möchte. Aber ja, insofern das halt helfen kann oder wenn das helfen kann, eine Straftat aufzuklären, dann finde ich das gut und richtig und wichtig. Aber klar, du musst ja irgendwie auch sicherstellen, dass mit den Daten nichts Falsches und Böses angestellt wird. Deswegen so grundsätzlich ist die Idee mit diesem Häkchen richtig gut. Aber die Frage ist, wie viele würden das dann anklicken, ne?
Ja, stimmt natürlich auch wieder. Wobei jetzt in dem Fall war es ja nicht so, dass der Mörder direkt über die DNA, sondern eher so ein Umweg. Also es hätte ja auch trotzdem so funktioniert, auch mit dieser Häkchenmethode, sag ich mal. Ich meine, wenn ich mir jetzt den ersten Schritt durchdenke, so was für Schindluder könnte Polizist, Polizistin damit treiben mit der DNA, okay, fällt mir jetzt schwer, mir da ein Szenario auszudenken. Es ist ja dann auf die, ich sag mal, herkömmlichere Weise schon eher problematisch, dass denn da jemand mit gewissen Berechtigungen halt schon rausfinden kann, wo du wohnst, so beispielsweise. Vielleicht sind wir irgendwann so weit, dass man mit der DNA ja noch irgendwas anderes Krasses machen kann, dass dann auch nicht irgendwelche krassen Wissenschaftler die Daten nur auslesen können. Aber wie es bei der Polizei so schön heißt, vor die Lage kommen und entsprechend wäre es vielleicht sinnvoll, dann auch sich die Gedanken davor schon mal entsprechend zu machen. Also ich bin dann noch eher so ein bisschen auf der vorsichtigen Seite, auch wenn ich die Vorzüge absolut sehe und ich glaube, ich bleibe so ein bisschen bei dieser Häkchenmethode auf jeden Fall.
Ja, Ich würde sagen, das ist doch eigentlich jetzt das beste Szenario, das wir mal rausgeben können an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Also gebt uns doch da gerne mal euren Input, eure Perspektive. Was sind da so eure Gedanken? Findet ihr das okay, wenn die privaten Datenbanken auch genutzt werden dürfen? Da würde uns der Austausch total interessieren. Wenn ihr mögt, auch gerne unter dem Post zur heutigen Folge. Dann können wir vielleicht ja zusammen so ein bisschen diskutieren und andere sehen die Antworten auch. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Und wir heißen auf Instagram Schwarze Akte. Falls da jemand noch nicht folgt, dann dürft ihr das natürlich sehr gerne. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns doch einfach, wenn ihr Bock habt, nächste Woche Dienstag. Da haben wir nämlich einen neuen Fall für euch, denn es gibt wie immer keine Sommerpause. Wir ziehen hier durch und ja, bis nächste Woche.
Bye. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch. Redaktion Silva Hanekamp.
Intro und Trenner gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer und Schnitt Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.